Stell dir mal vor, du liest so ein richtig staubtrockenes Steuerdokument über das bedingungslose Grundeinkommen. Also so ein richtiges Papier aus der Bürokratie.
Mhm. Da erwartet man ja eigentlich nur nackte Zahlen.
Genau. Detaillierte Haushaltspläne, Diskussionen über Lohnnebenkosten, komplexe Inflationsraten. Also wirklich dieses pragmatische Zeug über Machbarkeit.
Ja, das übliche politische Handwerkszeug halt.
Richtig. Und dann, also völlig ohne Vorwarnung, mitten in diesen trockenen Berechnungen zu Vermögensverteilungen, ruft der Autor auf einmal die griechische Göttin der Erde an.
Ja, einfach mal so.
Um den modernen Kapitalismus zu stürzen. Also, wir kommen zu unserer heutigen tiefen Auseinandersetzung. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo, auch von mir. Wir haben heute wirklich ein extrem ungewöhnliches Artefakt auf dem Tisch.
Absolut. Krass, oder? Es ist ein sehr kurzes, aber unglaublich dichtes Dokument. Es nennt sich schlicht Grundeinkommen PDF.
Genau, verfasst von einem Autor namens Henrik Dükhier, wobei der Text ja eigentlich aus zwei ganz verschiedenen Einträgen besteht.
Ja, und dieses Dokument sprengt wirklich jeden Rahmen. Also alles, was du von einem wirtschaftspolitischen Positionspapier erwarten würdest, kannst du hier direkt vergessen.
Das ist wahr. Es liest sich vielmehr wie ein philosophisches, ja fast schon kryptisches Manifest.
Mhm. Wir beleuchten hier heute also keine oberflächlichen Talkshow-Debatten. Weißt du, so dieses typische, ist ein Grundeinkommen bezahlbar?
Nee. Darum geht es hier null. Der Text verwandelt das Konzept des BGE in ein tiefenpsychologisches und mythologisches Kampffeld.
Richtig. Und wir haben da zwei verschiedene Stimmen, die im Text als Instanzen bezeichnet werden. Die treten über ein ganzes Jahrzehnt hinweg in einen Dialog.
Genau, da ist einmal diese Stimme namens Kigan Torix aus dem Jahr 2015.
Und dann gibt es da eine ziemlich drastische Antwort von einem gewissen Ares Blütenrein aus dem Jahr 2026.
Wobei wir eine Sache direkt am Anfang ganz unmissverständlich klären müssen, bevor wir in das Material einsteigen.
Absolut. Der Disclaimer ist hier extrem wichtig. Der Text verwendet eine hochgradig radikale Sprache. Da sind teils systemfeindliche und verschwörungstheoretisch anmutende Begriffe drin.
Ja, da fallen dann so extrem schwere Begriffe wie BRD-System oder despotische Oligarchie.
Genau. Und um das völlig klar zu machen, wir schlüpfen hier heute in die Rolle von neutralen Forschern. Wir machen uns diese Aussagen und diese Rhetorik in keiner Weise zu eigen.
Richtig. Wir bewerten diese Aussagen auch nicht moralisch.
Nein, wir betrachten rein analytisch und objektiv, welche Weltanschauung der Autor hier konstruiert.
Und wir schauen uns an, wie seine Sprache als Werkzeug funktioniert. Und natürlich, warum er überhaupt diese extremen Bilder wählt.
Genau. Das ist unser Rahmen für heute. Der Schlüssel liegt ja genau darin, die Mechanik hinter dieser Rhetorik zu entschlüsseln.
Mhm. Und um die innere Logik des Textes greifbar zu machen, müssen wir zwingend chronologisch vorgehen. Fangen wir also mit dem älteren Eintrag an.
Also dem vom 19. September 2015. Das ist der von diesem Kigan Torix.
Ja. Kigan skizziert da eine Welt, deren Ressourcenverteilung aus seiner Sicht völlig pervertiert ist.
Mhm. Er argumentiert ja quasi, dass staatliches Steuergeld eigentlich im Überfluss da ist. Also Geld ist nicht das Problem.
Richtig, Geld ist genug da. Doch anstatt es in den Aufbau echten gesellschaftlichen Wertes zu stecken, wird es, Zitat, für unproduktive, kulturelle Substanz verbrauchende Tätigkeiten verschwendet.
Wahnsinn. Und für die wahre freie Kunst bleibt in diesem ganzen riesigen Apparat einfach gar nichts übrig.
Genau das ist Kigans Schmerzpunkt. Und hier bringt er dann das bedingungslose Grundeinkommen als so einen radikalen Rettungsanker ins Spiel.
Lass uns das vielleicht mal kurz verbildlichen, damit dieses Weltbild von Kigan für dich als Zuhörer nachvollziehbar wird. Stell dir einfach mal vor, das gesamte staatliche Steuerbudget ist ein gigantischer Stausee.
Okay, ein Stausee.
Genau. Das Wasser fließt in gewaltigen, unaufhaltsamen Strömen durch riesige Rohre in ein völlig ausgetrocknetes, in sich geschlossenes Feld.
Ein Feld der reinen Selbstverwaltung sozusagen.
Exakt. Ein bürokratischer Apparat, der dieses ganze Wasser im Grunde nur nutzt, um seine eigenen Rohre zu kühlen.
Ein schönes Bild. Und daneben?
Und direkt daneben liegt der wunderschöne Garten der Kunst und der echten menschlichen Kreativität. Und dieser Garten verdurstet komplett.
Ja, das trifft es perfekt. Es ist aus Kigans Sicht eben keine Ineffizienz des Systems, sondern eine bewusste Umleitung der Ressourcen.
Aber weißt du, was mich beim Lesen an der Stelle wirklich stutzig gemacht hat?
Was denn?
Kigan behauptet, dass die, er nennt sie die politische Klasse, das BGE nicht wegen Geldmangel blockiert. sondern weil es das System destabilisieren würde.
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt bei ihm.
Er nennt die Machthaber an einer Stelle wörtlich die Nieten der despotischen Oligarchie. Wenn es doch eigentlich nur um ein finanzielles Polster für Künstler ginge, wäre das ja nur eine normale politische Debatte, oder?
Eigentlich schon, ja.
Eben. Warum sollte eine angeblich so mächtige Oligarchie Angst vor einem bloßen Grundeinkommen haben?
Naja, das offenbart eben Keynes eigentliches Verständnis von Macht in diesem Text.
Okay, erklär mal.
Er betrachtet das aktuelle System als grundlegend feindselig gegenüber jeder Form von echter, freier, kultureller Schöpfung.
Also das BGE wird von ihm gar nicht als Pflaster für soziale Ungerechtigkeit verstanden?
Überhaupt nicht. Er sieht es als ein Instrument der totalen Autonomie. Das ist der springende Punkt.
Ah, okay. Weil die Menschen dann unabhängig sind?
Genau. Wenn Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten, sind sie systemisch einfach nicht mehr erpressbar. Sie sind nicht mehr gezwungen, ihre Lebenszeit in aus Keegans Sicht unproduktiven Jobs abzusitzen.
Nur um die eigene pure Existenz zu sichern. Das ergibt Sinn.
Richtig. Und eine Oligarchie, also die Herrschaft einer kleinen Gruppe, die den Status quo unbedingt bewahren will, die stützt ihre Macht ja auf genau diese Abhängigkeit der Mehrheit.
Das heißt, ein befreiter, kreativ denkender Mensch, der keine Existenzängste mehr hat, fängt automatisch an, Fragen zu stellen.
Exakt. Er beginnt zwangsläufig, die herrschenden Strukturen zu hinterfragen. Aus der strengen Logik des Textes ist ein solches BGE also ein absolut existenzbedrohender Destabilisierungsfaktor für das System.
Puh, das verschiebt die komplette Machtdynamik natürlich völlig. Wer nicht erpressbar ist, lässt sich nicht regieren. Jedenfalls nicht von einem System, das Keegan als despotisch empfindet.
Ja, das ist eine extrem in sich geschlossene, sehr düstere Logik, die er da aufbaut.
Aber das führt uns doch direkt zu einem massiven Paradoxon im Text, finde ich.
Inwiefern?
Naja, wenn das System wirklich so hermetisch abgeriegelt ist und die Herrschenden jede echte Befreiung aus purem Eigennutz systematisch blockieren, dann stecken wir als Gesellschaft doch in einer absoluten Sackgasse. Wie soll so eine Forderung nach einem Grundeinkommen dann überhaupt jemals Realität werden?
Das ist die große Frage. Und Keegan löst dieses Problem auf eine Weise, bei der man beim ersten Lesen wirklich erstmal kurz schlucken muss.
Oh ja, da musste ich echt innehalten. Denn hier verlassen wir die Sphäre der klassischen Politik mal eben komplett.
Wir betreten stattdessen das Reich der antiken Mythologie.
Ja, der Text vollzieht hier einen wahnsinnig faszinierenden rhetorischen Schwenk. Keegan prophezeit nämlich, dass die Lösung dieses ganzen politischen Deadlocks gar nicht von Parlamenten kommen wird.
Auch nicht von Politikern oder Parteien.
Nee, er schreibt, dass die Göttin Gaia, also wirklich Gaia, und ihre Organe die Geldwirtschaft total umgestalten werden.
Ein buchstäblich kosmischer Eingriff.
Ja, und durch diesen Eingriff werde das BGE dann für alle durchgesetzt. Und eben nicht nur für die Gruppen, die das heutige System so willkürlich als sozial relevant einstuft.
Genau. Das ist schon ein heftiger Bruch im Text.
Absolut. Wir springen von trockener Ressourcenallokation direkt zur personifizierten Urgöttin der Erde aus den griechischen Sagen.
Das wirkt auf den ersten Blick total deplatziert, oder?
Völlig. Es liest sich im ersten Moment wie eine intellektuelle Kurzschlusshandlung in einem politischen Manifest über Steuern.
Aber dieser scheinbare Bruch ist in Wirklichkeit ein absolut typisches Merkmal von solchen radikalen und systemkritischen Schriften.
Echt? Wie meinst du das?
Wenn wir uns mal die Psychologie hinter dieser Argumentation ansehen, dann wird völlig klar, warum GAI hier auf der Bildfläche auftauchen muss.
Okay, weil ihm quasi die normalen Optionen ausgegangen sind?
Genau das. Keegans institutionelles Vertrauen hat einfach den absoluten Nullpunkt erreicht. Er betrachtet Wahlen, Debatten, Reformen, alles als völlig nutzlos.
Weil der gesamte Apparat ja von der besagten Oligarchie kontrolliert wird aus seiner Sicht.
Richtig. Menschliche Institutionen haben final versagt und sind unfähig zur Selbstreinigung. Und wenn der Glaube an irdische Lösungswege komplett wegbricht, verlangt die menschliche Psyche nach einem Deus ex machina.
Damit man nicht in totale Resignation versinkt. Das ist im Grunde ein Eingeständnis der totalen Ohnmacht.
Genau.
Der Karren steckt sozusagen so tief im Schlamm, dass absolut kein menschlicher Traktor der Welt ihn da noch rausziehen kann. Also muss das verdammte Universum selbst eingreifen.
Exzellent zusammengefasst. Indem Keegan Gaia beschwört, projiziert er seine ganze politische Hoffnung auf eine unantastbare kosmische Instanz.
Er erhofft sich einen fundamentalen Paradigmenwechsel, der irgendwie naturgesetzlich unausweichlich ist.
Und der unsere ganze begrenzte menschliche Wirtschaftswissenschaft einfach hinwegfegen wird. Das hat mit Politik im klassischen Sinne rein gar nichts mehr zu tun.
Nee, das ist schon eher ein messianischer Glaube an die Erlösung durch eine höhere Macht.
Genau das.
Das war also Kierkegaards glühende Utopie im Jahr 2015. Ein radikaler Glaube an so einen planetaren Umbruch.
Aber Hoffnung hat nun mal ein Verfallsdatum.
Oh ja. Besonders dann, wenn die große kosmische Revolution irgendwie ausbleibt und der schnöde Alltag einfach unverändert weitergeht.
Und das bringt uns zum zweiten großen Teil dieses Dokuments.
Wir springen jetzt vom 19. September 2015 zum 25. Mai 2026. Das ist ein Zeitsprung von fast 11 Jahren.
Ja, und hier antwortet jetzt die zweite Instanz in diesem Dokument, nämlich dieser Ares Blütenrain.
Und seine Antwort auf Kierkegaards kosmische Vision ist wirklich krass. Die ist geprägt von einem eisigen, fast schon klinisch-analytischen Zynismus.
Er zerlegt Kierkegaards Hoffnungen wirklich systematisch in ihre Einzelteile. Ares teilt zwar Kierkegaards radikale Ablehnung des Systems,
aber er verweigert sich jeglicher esoterischer Hoffnung. Er wendet sich ja direkt an Kierkegaard.
Und er stellt völlig klar, dass das objektiv idealistisch geforderte Grundeinkommen niemals kommen wird.
Er sagt wörtlich, es wird das Tageslicht der Göttin Hemera niemals erblicken. Finde ich spannend, wie er da die griechische Mythologie ironisch wieder aufgreift.
Ja, das ist schon sehr spitz formuliert. Und Ares liefert dafür eine völlig andere, aber noch viel dunklere Begründung als Kierkegaard.
Ares nutzt für seine Erklärung nämlich einen sehr spezifischen, extrem aufgeladenen Begriff. Er spricht vom, und das ist ein direktes Zitat, fremdbestimmten Wahlbürger des BRD-Systems.
Das ist ein zentraler Begriff für sein Argument.
Lass uns dieses Wort fremdbestimmt mal kurz linguistisch sezieren. Denn das trägt ja die ganze Last seiner Aussage.
Gerne. Was impliziert das für dich?
Es impliziert, dass der Bürger zwar physisch zur Wahlurne geht und auch wirklich glaubt, er würde mitbestimmen, aber in Wahrheit agiert er völlig ferngesteuert.
Genau. Ares spricht dem Individuum innerhalb dieser kapitalistischen Demokratie den freien Willen schlichtweg ab.
Er behauptet quasi, politische Projekte wie das BGE werden von der, wie er sagt, Parteienoligarchie überhaupt nur deshalb thematisiert, um diesem fremdbestimmten Bürger eine Illusion von Repräsentation vorzuspielen.
Das ist wirklich der absolute Kern von Ares Weltbild. Er sieht die politische Debatte an sich nicht als Mittel zur Entscheidungsfindung.
Sondern als was dann?
Als rein psychologisches Management-Tool der Herrschenden. Das Projekt Grundeinkommen wird seiner Analyse nach nur gestartet, um soziale Spannungen zu kanalisieren.
Ah, okay. Man gibt den Menschen also nur das warme Gefühl, ihre Sorgen würden gehört.
Ja, und dass diese Sorgen in irgendwelchen Fachausschüssen ernsthaft verhandelt werden. Aber sobald dieser Beruhigungseffekt dann eingetreten ist, lässt man das Projekt laut Ares einfach leise einschlafen.
Und ersetzt es durch neue Debatten. Er nennt das ja unerfüllbare Prophezeiungen. Oder durch neue politische Kampagnen, die gesellschaftlich ohnehin nicht relevante Gruppen belasten.
Genau. Das BGE wird hier also nicht als ein unerreichbares politisches Ziel betrachtet, das man noch erkämpfen muss.
Sondern es ist reine Beschäftigungstherapie für die Massen. Weißt du, um das mal greifbar zu machen, habe ich da so ein Bild im Kopf.
Erzähl.
Es ist, als würde das System den Bürgern ein hochmodernes Virtualitäts-Headset aufsetzen und währenddessen stehen sie eigentlich nur auf einem Laufband.
Ah, okay. Ein Laufband.
Ja. Im Headset sehen sie eine Vimulation. Sie sehen, wie sie gemeinsam einen steilen Berg erklimmen. Sie schwitzen, sie strengen sich extrem an. Sie debattieren in sozialen Netzwerken über die beste Kletterroute.
Sie spüren quasi die volle emotionale Erschöpfung dieses politischen Kampfes.
In der strukturellen Macht haben sie sich keinen einzigen Millimeter von der Stelle bewegt.
Das ist ein tolles Bild. Ares sagt im Grunde, die Debatte selbst ist das Laufband.
Richtig. Sie soll die ganze Energie binden, ohne jemals echten Fortschritt zu generieren.
Diese Laufbandmetapher fängt Ares Gedankenwelt wirklich perfekt ein. Für ihn ist die Frustration über endlose politische Debatten eben kein Bock im System,
sondern ein Feature. Es ist absichtliches Design.
Genau. Und um diese extrem drastische Sichtweise jetzt auch noch intellektuell abzusichern, greift der Text an dieser Stelle auf ein sehr konkretes philosophisches Konzept zurück.
Stimmt. Ares nennt das Ganze die Gesellschaft des Spektakels.
Und er setzt in Klammern ganz explizit den Namen des Autors dahinter. Guy Debord.
Ja, und wenn wir verstehen wollen, wie dieses Dokument funktioniert, müssen wir jetzt zwingend in dieses Konzept von Debord eintauchen.
Unbedingt.
Weil, also ich muss gestehen, als ich den Namen Guy Debord in diesem doch recht kurzen Text entdeckt habe, war ich im ersten Moment wirklich verwirrt.
Kann ich total nachvollziehen.
Wir haben hier harte, systemkritische Sprache, dann plötzlich griechische Götter und jetzt auf einmal einen französischen Marxisten und Filmemacher aus den späten 1960er Jahren.
Das wirkt erstmal wie wildes philosophisches Name-Dropping.
Voll. Aber je tiefer ich mich dann in Debords Theorie eingelesen habe, desto mehr dämmerte mir da was. Ares benutzt ihn hier ganz gezielt.
Ja, und zwar um unsere moderne, ja fast schon hysterische Empörungskultur und diesen ewigen 24-Stunden-Nachrichtenzyklus zu erklären.
Lass uns das mal aufdröseln. Was besagt dieses Konzept genau?
Also Debords Werk, Die Gesellschaft des Spektakels, erschien 1967 und es ist quasi der intellektuelle Motor für Ares ganzen Zynismus.
Okay.
Debords zentrale These beschreibt eine historische Entwicklung der menschlichen Erfahrung. Und zwar in drei Stufen. Vom Sein zum Haben und schließlich vom Haben zum Erscheinen.
Zum Erscheinen. Das heißt, es geht um die bloße Darstellung von Dingen?
Genau. In der modernen kapitalistischen Gesellschaft, so sagte Debord, wurde alles authentisch Gelebte durch bloße Repräsentation ersetzt.
Das Leben ist also zu einer reinen Ansammlung von Bildern geworden. Zu einem einzigen großen Spektakel.
Richtig. Wir agieren gar nicht mehr als aktive Teilnehmer, die ihre Gesellschaft physisch formen.
Sondern?
Wir sind laut Debord zu passiven Konsumenten von vorgefertigten politischen Dramen degradiert worden.
Krass! Und wenn wir diese komplexe philosophische Theorie mal auf unsere heutige Zeit übertragen, dann wird sie extrem greifbar.
Absolut.
Schau dir nur mal die Funktionsweise von Social-Media-Algorithmen an. Wenn sich da Tausende von Menschen auf Twitter oder in irgendwelchen Kommentarspalten erbittert über das Für und Wider des Grundeinkommens streiten,
dann findet dort eigentlich gar keine echte politische Willensbildung statt.
Eben. Die Plattformen verkaufen lediglich die bloße Repräsentation der Debatte. Der Bürger konsumiert seine eigene Empörung als fertiges Produkt.
Das ist genau der Punkt. Und Ares nimmt diese Theorie von Debord und stülpt sie passgenau über das BGE.
Er argumentiert im Grunde, das System liefert uns die abstrakte Idee des Grundeinkommens als ein konsumierbares Spektakel.
Wir regen uns auf, wir hoffen, wir schreiben Online-Petitionen.
Ja, wir verbrauchen unsere gesamte politische Energie in der reinen Simulation des Widerstands.
Das ist der geniale, wenn auch wirklich zutiefst resignative Schachzug in Aries Argumentation.
Das Spektakel dient quasi als politischer Schnuller.
Ein sehr treffender Vergleich. Es verhindert echte strukturelle Veränderung, weil es dem Individuum die beruhigende Illusion liefert, die Veränderung würde ohnehin gerade im Parlament verhandelt.
Genau, man muss ja nicht mal auf die Straße gehen oder irgendwie mühsam alternative Gemeinschaften vor Ort aufbauen, wenn man abends bequem im Fernsehen zuschauen kann, wie Politiker sich hitzig über das BGE streiten.
Die mediale Debatte substituiert die reale Aktion. Vollständig.
Das ist ein enormer analytischer Hebel, den der Autor hier ansetzt. Und es zeigt uns einfach super eindrucksvoll, wie solche extrem radikalen Schriften operieren.
Wie meinst du das genau?
Naja, sie nehmen reale gesellschaftliche Phänomene auf. Wie eben diesen oft lähmenden Stillstand im parlamentarischen Prozess. Oder die kollektive Frustration über endlose Talkshows, in denen nur geredet wird.
Mhm.
Und dann verweben sie diese realen Emotionen mit hochkomplexen philosophischen Theorien wie der von Debord. Dadurch schaffen sie ein intellektuelles Fundament für eine absolute, kompromisslose Systemablehnung.
Das ist der Trick, ja. Wenn ohnehin alles nur noch Spektakel ist, dann ist die Unmöglichkeit von echten Reformen ja quasi wissenschaftlich bewiesen.
Und genau das macht diesen intellektuellen Aufbau so bemerkenswert. Er ist total hermetisch geschlossen. Ares immunisiert seine Weltsicht gegen absolut jedes denkbare Gegenargument.
Ja, die Logik bildet einen komplett geschlossenen Kreislauf.
Lass mal hören, wie genau.
Wenn die Politik das Grundeinkommen strikt ablehnt, dann beweist das für ihn, dass es sich um eine despotische Oligarchie fürchtet.
Okay, das war Keegans Argument. Und wenn die Politik es aber debattiert?
Wenn die Politik das Grundeinkommen in Ausschüssen debattiert und jahrelange Studien in Auftrag gibt, dann beweist das laut Ares lediglich, dass man uns ein Spektakel vorspielt, um uns ruhig zu stellen.
Wahnsinn. Egal wie die Realität also aussieht, das System ist in dieser Lesart immer der böswillige Manipulator.
Genau. Es gibt keinen Ausweg mehr aus dieser Logik, außer der totalen inneren Verweigerung.
Lass uns an der Stelle mal kurz innehalten und dieses immense Spannungsfeld betrachten, das wir hier aus diesem winzigen Dokument extrahiert haben.
Es ist wirklich enorm, was da drin steckt.
Auf nur wenigen Zeilen Text erlebten wir den frontalen Zusammenstoß zweier philosophischer Extreme.
Ja, auf der einen Seite steht dieser Kigantorix im Jahr 2015.
Angetrieben von dem fast schon religiösen Glauben, dass unsere irdischen Strukturen derart korrumpiert sind, dass nur eine übermächtige Naturgewalt das System noch zerschlagen kann.
Er braucht zwingend die Göttin Gaia, um das Grundeinkommen als Instrument der kreativen Befreiung zu erzwingen. Es ist die Flucht in die kosmische Utopie angesichts irdischer Ausweglosigkeit.
Und auf der anderen Seite, als direkte Antwort, 11 Jahre später, steht dann Ares Blütenrein mit seiner eiskalten, völlig desillusionierte Diagnose.
Seine Überzeugung stützt sich ja auf G.D. Bohr. Und die besagt, dass nicht nur das BGW, sondern jegliche große politische Vision niemals materialisieren wird.
Richtig. Weil jedes dieser Konzepte sofort von der herrschenden Klasse assimiliert wird. Es wird in ein mediales Theaterstück verwandelt.
Ein Theaterstück, das den fremdbestimmten Bürger in einer ewigen Endlosschleife aus falscher Hoffnung und passiver Betrachtung gefangen hält.
Es ist die völlige Dekonstruktion der menschlichen Handlungsmacht. Hoffnung wird hier als das raffinierteste Kontrollinstrument der Macht entlarvt.
Das ist wirklich extrem düster, aber rhetorisch faszinierend.
Absolut. Und an dieser Stelle ein aufrichtiges Danke an dich, dass du uns auf dieser nicht ganz einfachen Reise begleitet hast.
Es ist nicht ohne, das stimmt.
Sich durch solch dichte, unangenehme und rhetorisch aufgeladene Texte zu arbeiten, erfordert intellektuelle Ausdauer. Aber es ist zwingend notwendig, solche Artefakte zu studieren.
Warum hältst du das für so wichtig?
Weil sie uns vor Augen führen, wie das scheinbar rein ökonomische Konzept Geld für alle die grundlegendsten Säulen unserer Gesellschaft berührt. Es geht bei solchen Texten niemals nur um Verteilungsquoten oder Haushaltsdefizite.
Nein, überhaupt nicht.
Es geht um tiefgreifende philosophische Fragen nach der Natur der Macht, nach der Illusion von Mitbestimmung. Und letztlich um die Frage, ob der moderne Mensch innerhalb dieser komplexen Systeme überhaupt noch zu echter Freiheit fähig ist.
Diese Analyse legt den Finger wirklich auf einen wunden Punkt unserer modernen Demokratieerfahrung.
Hast du zum Abschluss vielleicht noch einen Gedanken, den wir dem Zuhörer mit auf den Weg geben können?
Ja, tatsächlich. Um diese Untersuchung abzurunden, möchte ich dir einen Gedanken mit auf den Weg geben, der die Konzepte von Ageres direkt in deinen Alltag übersetzt.
Okay, ich bin gespannt.
Nimm diese Idee des Spektakels mal ernst. Auch wenn du die radikalen Schlussfolgerungen des Textes natürlich ablehnst.
Mhm.
Wenn Ares auch nur im Ansatz recht damit hat, dass das System visionäre Ideen sofort aufsaugt und in harmlose Debattenunterhaltung verwandelt, gibt es dann überhaupt noch einen Raum für authentischen, unverkorrumpierten Wandel?
Das ist eine harte Frage.
Oder ist der moderne Aktivismus, der sich heutzutage über soziale Medien organisiert und seinen Erfolg in Klickzahlen misst, am Ende auch nur eine weitere performative Rolle in genau dem Theaterstück, das er eigentlich beenden will?
Puh.
Denk einfach mal darüber nach, wo die Grenze zwischen echter politischer Anteilnahme und dem bloßen Konsum von Empörung verläuft. Gerade dann, wenn du das nächste Mal stundenlang durch eine hitzige Debatte in deinem Feed scrollst.
Wow, das ist ein extrem scharfer und unbequemer Schlusspunkt. Vielen Dank für diese tiefgreifende Einordnung und ein großes Dankeschön an dich fürs Zuhören, fürs Mitdenken und Hinterfragen.
Hat wieder großen Spaß gemacht.
Bis zu unserer nächsten gemeinsamen Analyse. Mach's gut!